Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Episodencafés. Es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern, denn dies ist die 10. Sendung. Und daher nehmen wir uns diesmal auch eine ganz besondere Episode vor, nämlich The Best of Both Worlds, zu Deutsch In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde. Die erste Doppelfolge der Next Generation seit dem Serienstart. Wir, das sind wie schon in der letzten Sendung ich, also Jan-Patrick Schlame,
Malte Kirchner
und natürlich Thorsten Kroke. Als Einstieg gibt Jan Ihnen kurz den Inhalt der Doppelfolge wieder.
Nachdem es verschiedene Anzeichen gab, ist es nun soweit. Die gefürchteten Borg sind in den Raum der Föderation eingedrungen. Die Enterprise erhält die Aufgabe, die Borg aufzuhalten. Zu diesem Zweck kommt die Borg-Expertin Commander Shelby an Bord, die sich von Anfang an mit Riker streitet. Nachdem man die Borg entdeckt hat und kurzzeitig in einem Nebel Zuflucht fand, wird der Ernst der Lage klar. Kaum etwas kann man gegen die Borg unternehmen. Als es zur Konfrontation kommt, kidnappen sie Captain Picard, der sogleich in einen der ihren verwandelt wird und nun Locutus heißt. Er fordert die Kapitulation der Föderation. Jene will natürlich nicht so schnell aufgeben, doch eine ganze Flotte wird von den Borg bei Wolf 359 vernichtet. Die Enterprise kommt viel zu spät. Als die Borg fast die Erde erreicht haben, gelingt es, den Captain zu befreien. Data setzt das Hyperraumsignal, mit dem das Borg-Kollektiv die Verbindung zu Locutus aufrechterhält, gegen sie ein. Er macht die Borg glauben, sie hätten Zeit zum Schlafen. Auf dem Borgschiff gibt es eine Überlastung, und da Riker nichts dagegen unternimmt, explodiert der Kubus der Borg. Die Gefahr ist gebannt und der Captain erholt sich langsam wieder, während die Enterprise repariert wird. Kommen wir zur Analyse. The Best of Both Worlds ist eine richtungsweisende Episode. Nach drei langen Jahren des Geplänkels mit unbedeutenden Gegnern und Problemen sieht man sich hier mit der größten Bedrohung seit dem Friedensabkommen mit den Klingonen gegenüber. Die Borg haben kein Gefühl, keine Moral, keine Angst und keine Zweifel. Sie streben nach Perfektion. Und wer ihnen dabei im Weg ist, wird vernichtet. Wer ihnen hingegen bei diesem Streben von Nutzen sein kann, wird assimiliert, also in ihr Kollektiv integriert. Dass eine Episode mit einem derart mächtigen Feind viel Spannung bietet, liegt wohl auf der Hand. Auch die Story ist plausibel zusammengebaut und die Effects-Crew hat offenbar Überstunden eingelegt. Aber das eigentlich Schöne sind die vielen Details, die kleinen Szenen am Rande. So zum Beispiel Rikers Kräfte messen mit Commander Shelby, die scharf auf seinen Posten ist. Oder auch die Szene, in der sich Picard mit Nelson vor der Schlacht von Trafalgar vergleicht. Wie Garnon so schön anmerkt, Nelson kehrte nicht von der Schlacht zurück. Als Picard später gekidnappt wird, sieht es so aus, als würde er das Schicksal Nelsons teilen. The Best of Both Worlds ist eine hervorragende, von Anfang bis Ende gut durchdachte Episode, die zu den Highlights der Next Generation zählt.
Zugleich ist die Doppelfolge auch der erste Cliffhanger in der Geschichte von Star Trek. Erstmals widmet man sich einem Thema in mehr als nur einer Episode, womit der bisherige TOS-Stil, der daraus bestand, in sich abgeschlossene Episoden zu produzieren, glücklicherweise ein Ende fand und damit wohl auch maßgeblich der Erfolg von Trek eingeleitet wurde. Die Borg sollen uns aber auch noch weiterhin beschäftigen. Allein in TNG traten sie bei mindestens zwei Gelegenheiten, darunter der Zweiteiler Decent, am Ende der sechsten Staffel auf. Sie leiteten in gewisser Weise DS9 ein, in Voyager sind sie seit der vierten Staffel und Seven of Nine ohnehin nicht mehr wegzudenken. Kennengelernt haben wir die Borg bereits in Q-Who, wo Q die Enterprise in den Borgraum schleuderte. Nun lernen wir sie näher kennen und vor allen Dingen die von ihnen ausgehende Bedrohung. Das Kollektiv ist dabei zugleich auch eine neue Art von Feind in Trek. Während bisher mit Klingonen oder Romulanern stets Personen aus Fleisch und Blut die Gegner waren, die zu TOS-Zeiten bei Bedarf auch per Hand bekämpft werden konnten, haben wir es nun mit einem nahezu unantastbaren Feind zu tun, einem kollektiven Verstand. Die Körperlichkeit der Drohnen ist dabei nur Mittel zum Zweck. Gefühle oder Individualität sind irrelevant. Die Borg stellen die Perfektion der Rationalität dar. Nur das Ziel ihrer Bemühungen zählt. Infolgedessen werden künftig intelligentere Lösungen gefordert sein. Die Hau-drauf-Taktik von Captain Kirk stößt an ihre Grenzen und TNG gewinnt mit dieser Episode stark an Identität.
Best of Both Worlds ist eine der brillantesten Star Trek-Folgen, die es gibt. Diese Folge ist perfekt ausgearbeitet und bietet neben der mitreißenden Spannung relativ gute Special Effects und eine tiefgründige Story. Auch der Lösungsweg der Episode ist nachvollziehbar und auch TNG-typisch. Der Borg-Kubus wird nicht in einem glorreichen Kampf mit viel Gewalt zerstört, sondern durch eine trickreiche List, die die Crew unter Riker entwickelt. Picard wird schließlich aus den Fängen des Kollektivs herausgeholt und man dreht den Spieß um. Man benutzt Picards Assimilierung, um die Borg zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang finde ich die letzte Szene der Doppelfolge gut. Anstelle eines Happy Ends bleibt ein verstörter und fast desolater Picard zurück, der nicht an seinem Tee trinkt und nur aus dem Fenster sieht, um die grauenhaften Ereignisse langsam zu verarbeiten. Dieses Detail ist auch das Thema der nächsten Folge Familienbegegnung. Des Weiteren ist diese TNG-Episode wegweisend für das Wissen über die Borg. Man lernt näher ihren kollektiven Charakter kennen und gewisse Abwehrmaßnahmen gegen den übermächtigen Feind werden in dieser Folge entwickelt. Man denke nur an die rotierende Phaser-Frequenz, die die TNG-Crew entdeckt. Gerade bei Voyager sind die Borg öfters ein Thema und ohne die Grundlagen, die in Best of Both Worlds gesetzt werden, wären die Borg als Star Trek-Volk nur halb so interessant. Schön ist ferner, dass man mal die Kommandoqualitäten von Riker sieht, der sich vom Vertreter Picards in der ersten Staffel mittlerweile zu einer respektvollen Person entwickelt hat. Kommen wir nun zum Frage- und Antwortteil. Jan, wie schon erwähnt, spielen die Borg auch in weiteren Star Trek-Folgen sowie im 8. Kinofilm eine wichtige Rolle. Allerdings werden ihre Taktiken immer ausgefeilter bzw. man trifft auf mehrere Kuben. Verlieren die Borg nach dieser Doppelfolge an ihrer Gefährlichkeit oder war der Kubus hier nur die Spitze des Eisbergs?
Ja, das ist in der Tat so eine Sache. Hier in Best of Both Worlds bekommt man gehörigen Respekt vor den Borg. Die Enterprise kann es nicht mit ihnen aufnehmen und sogar eine kleine Föderationsflotte wird von ihnen ohne Probleme zerstört. Beinahe hätten sie die Erde angreifen können und das mit nur einem einzigen Kubus. Leider werden die Borg nie wieder so gefährlich sein wie hier. Als man den Borg Q aufnimmt und ihm die Individualität beibringt, werden die Borg schon etwas harmloser, aber zumindest auch interessanter. In First Contact ist die Rettung der Menschheit schon eher nur noch eine Pflichtübung. Aber spätestens bei Voyager ist es dann vorbei mit dem Angstfaktor. Da bekommt es das einsame Schiff im Delta-Quadranten mal eben mit 15 Kuben zu tun und zu einem Überfluss gibt es dann auch noch einen noch mächtigeren Feind namens Spezies 8472. Da wirft man förmlich mit Superlativen um sich und die Spannung bleibt auf der Strecke. Ich finde es schade, wie die Borg im Laufe der Zeit kaputt gemacht werden, obwohl sie hier bei der Next Generation als wirklich interessante und wirklich langfristig nutzbare Gegner eingeführt wurden. Aber eine Frage an dich, Malte. Was glaubst du, warum die Borg so versessen darauf waren, ausgerechnet Picard zu ihrem Sprecher zu machen? Ihn zu kidnappen hat sie viel Zeit und Energie gekostet. Da hätten sie doch jeden anderen genauso gut nehmen können.
Das ist in der Tat eine interessante Frage. Ich denke, dass die Borg damit lediglich das Ziel verfolgten, die Moral der Föderation einbrechen zu lassen. Picard ist Kommandant des Flaggschiffes der Föderation, er ist mitunter der fähigste Captain der Sternflotte. Seine Assimilation soll vermutlich verdeutlichen, dass wenn er den Borg nicht gewachsen ist, andere es auch nicht sein werden. Da die Borg zudem nur mit einem Schiff Richtung Erde fliegen, werden sie es vermutlich aus taktischen Gründen gemacht haben. Denn Zeit und Energie sind für die Borg ja letztlich uninteressant. Sie sind altersbedingt nicht vergänglich und Personen- und Materialschäden können sie durch Assimilation wieder ausgleichen. Wenn man jedoch über die Handlung hinaus über diesen Schritt nachdenkt, liegt viel näher, dass man einfach einen leichten Übergang zwischen dem Personenfeindprofil und dem Kollektivfeindprofil erlangen wollte. Picard wird damit praktisch zum personifizierten Borg-Kollektiv und seine Uneingreifbarkeit ist neben der Tatsache der Unwichtigkeit des Verlusts für die Borg auch noch durch die Hemmschwelle seiner Crew begründet. Langfristig wollte man den Charakter Picard damit zusätzlich noch stärker profilieren. Die unglaubliche Willenskraft von Picard, die von dem Borg gebrochen wird, wird ihn auch noch später unter anderem auch im 8. Kinofilm First Contact beschäftigen. Wie schwerwiegend das Vergehen der Borg für Picard sein muss, erkennt man schon daran, dass es trotz großer Foltermaßnahmen in der Doppelfolge Geheime Mission auf Zeltris 3 den Cardassianern nicht dasselbe gelang. Aber eine Frage an dich, Thorsten. Nach Locutus kam bei den Borg später die Borg Queen. Warum griff man deiner Meinung nach schon wieder zu einer Personifizierung der Borg? War es, weil die Komplexität eines kollektiven Verstandes die Autoren in Erklärungsnot versetzte oder weil die Borg als kollektiver Feind möglicherweise für den Zuschauer zu abstrakt gewesen wären, weshalb man zu einem personifizierten Feindbild griff?
Die Borg Queen taucht erstmals im Kinofilm First Contact auf und sie ist das Medium der Borg, das mit Data kommuniziert und die Fäden als Feindesperson in der Hand hält. Ohne die Queen wäre Datas Finte mit seiner Assimilierung ohne Widerstand nicht so wirkungslos gewesen, weil Data dann nur mit der Decke des Maschinenraums gesprochen hätte. Einen weiteren Auftritt hat die Queen bei der Voyager-Doppelfolge Das ungewisse Dunkel, bei dem sie sich diesmal mit Seven of Nine auseinandersetzt. Auch hier sind zwei Personen besser, weil sich mit einer Person und einer Stimme kein so stimmungsvolles Gespräch entwickelt. Ich glaube schon, dass die Idee mit dem kollektiven Verstand sinnvoll und durchführbar ist. Allerdings interagieren die Borg mit Individuen. Und was liegt näher für die Borg, einen Vertreter oder Sprecher mit besonderen Fähigkeiten, wie Begreifen von Individualität, zu wählen? Außerdem halte ich die Star Trek-Zuschauer nicht für beschränkt, wenn es, wie so oft, um das Begreifen eines abstrakten Wesens geht. Demnach halte ich die Borg-Queen einfach für einen Nachfolger für Locutus, der es den Borg leichter macht, sich mit einzelnen Individuen auseinanderzusetzen. Als Beispiel dient hier auch Seven of Nine auf dem Borg-Kubus in Skorpion. Kommen wir nun zur letzten Frage. Jan, Lieutenant Commander Shelby betreibt regelrechtes Mobbing gegen Commander Riker. Ist solch ein Verhalten im 24. Jahrhundert üblich? Oder wollten die Produzenten Shelby mehr Farbe verleihen, damit sie nicht als plumper Nummer 1 Ersatz dasteht?
Das ist schon interessant. Normalerweise wird die Sternenflotte immer als große Familie dargestellt, aber in dieses Schema passt Shelby definitiv nicht. Andererseits gibt es auch im 24. Jahrhundert Individualität. Ein Konkurrenzdenken scheint auch noch zu existieren. Ich denke, Shelby sollte einfach einen Gegensatz zu Riker darstellen und vor allem Riker damit konfrontieren, dass er schon seit 3 Jahren erster Offizier ist. Alle angebotenen Kommandos hat er abgelehnt, ist regelrecht behäbig geworden und nun muss er sich entscheiden, was er eigentlich will. Durch diese Konfrontation wird er sich darüber klar, dass er als erster Offizier auf der Enterprise bleiben will. Shelby erfüllt also ihren Zweck. Und schließlich vertragen sich die beiden ja auch. Oder zumindest wird ihnen klar, dass sie zusammen stärker sind, als wenn sie gegeneinander kämpfen. Daher finde ich Shelby als Charakter durchaus gelungen. Und das war sie auch schon wieder, die 10. Ausgabe des Episodencafés. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik oder ganz allgemein Anmerkungen, die Sie uns wie gewohnt an die E-Mail-Adresse appcafe@startrek-index.de schicken können. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur August-Ausgabe, in der wir dann die Deep Space Nine-Episoden Die Front und Das verlorene Paradies behandeln werden.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.